Herzlichen Dank für die Begrüßung. Und zuallererst muss ich sagen, ich bin baff erstaunt, dass so viele Menschen an einem Freitagabend zu so einem Thema zusammenkommen. Das macht Hoffnung. Absolut. Sehr, sehr schön. Freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Hoffe, dass Sie am Ende des Abends sagen, doch, das war ein brauchbarer Start in das Wochenende mit allem, was dazugehört. Das Thema ist ja, wie wir schon hörten, ein bisschen ambivalent. Es hat schöne, aber auch herausfordernde Seiten. Aber ich freue mich sehr auch über das Programm, was Sie ansonsten hier haben. Wow, nicht schlecht. Geht Ihnen gut hier? Schön, die Hütte ist gut. Alle Achtung, habe mich richtig gefreut, hierher zu kommen. Und es tut mir so gut, Sie glauben das gar nicht, es tut mir so gut, einmal außerhalb der Langensteinbacher Höhe zu sein. Ein Leben außerhalb der Höhe. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Viel freier Abend für mich heute. Sie haben mich rausgelassen, ich durfte gehen. Also, das ist sehr, sehr schön. Jetzt, was ist zu mir zu sagen? Es ist immer spannend, wenn andere einen vorstellen. Das ist ja immer was ganz Komisches. Normalerweise stelle ich die Leute vor auf der La Höhe. Die Referenten, die kommen, ich werde nicht mehr vorgestellt. Nach 20 Jahren wird man nicht mehr vorgestellt. Ich bin seit 2000 da auf der La Höhe als Pastor. Habe zum einen dieses Konferenzzentrum, zum anderen die Gemeinde und zum dritten die Schule. Und das ist so ein Set. Ich habe ein ganz wunderbares Team von Mitarbeitenden, die da mit dabei sind. Und klar, wir als La Höhe-Gemeinde veranstalten seit vielen, vielen Jahren Tagesseminare. Und in Tagesseminaren laden wir nicht nur unsere Gemeindemitglieder ein, sondern eben auch andere. Und das sieht dann ähnlich aus wie jetzt hier bei Ihnen heute Abend. Und ein Thema unserer Tagesseminare war auch das von heute. Ja, das Thema Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung. Und dieses Thema haben wir normalerweise in drei Einheiten a 90 Minuten. Das heißt, meine Aufgabe heute Nachmittag war es zu elementarisieren, damit Sie auch um 21.30 Uhr gelassen von dannen ziehen können. So, also das zu meiner Person. Ich selber, ja, bin Pastor, komme ursprünglich von der evangelisch-methodistischen Kirche. Gibt, glaube ich, hier in Kirchheim auch, ne? Gibt es noch Methodisten hier? Ja, letzte Reste. Also, das ist auch noch gut, aber ich bin seit 20 Jahren freigestellt. Also offiziell trage ich noch die Ordinationsstreifen, aber ansonsten bin ich aus der Kirche freigestellt für die Leitung der Langensteinbacher Höhe und mache das jetzt mit großer Freude. Bin selber verheiratet, passt zum Thema, seit 31 Jahren. Meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder. Und wir freuen uns dieses Jahr auf 2 Hochzeiten von 2 unseren Kindern. Plötzlich sind 2 an den Startlöch gegangen. Wir hoffen, dass wir diese beiden Festivalitäten gut überstehen in diesem Jahr. Freuen uns drauf. Also für ein Thema Ehe ist für uns zu Hause auch ein ganz wichtiges Thema, ja, auch ganz persönlich. So, laut genug bin ich. Ja, ist das okay? Dann fangen wir einfach mal an. Wir wollen das gerade heute Abend so machen, dass im ersten Teil es, ich sag's mal so, um die Schönheit der Ehe geht und im zweiten Teil über die seelsorgerlichen Probleme, die sie damit in Verbindung gebracht werden, insbesondere auch das Thema Scheitern einer Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung, Thema Seniorenehe in Anführungszeichen. Und ich habe ein bisschen geplant, dass sie sowohl vor dem Pausenteil als auch vor dem Ende des zweiten Teils die Chance haben, Rückfragen zu stellen, Ergänzungen, Einwände, dass wir ein ganz klein wenig auch ins Gespräch kommen, trotz der relativ großen Zahl. Mal sehen, wie uns das so gelingt. So, es wurde schon gesagt in der Einleitung, das möchte ich gerne ganz bewusst auch von meiner Seite aus sagen, das ist ein klassisches Expertenthema. Expertenthema, das sind für mich Themen, wo alle im Plenum eigentlich hier vorne stehen könnten, weil sie selber ihre eigene Erfahrung haben. Entweder weil sie selber in einer Ehe sind oder weil sie vor einer Ehe stehen oder weil sie Erfahrungen des Scheiterns einer Ehe erlebt haben oder weil in ihrem Umfeld Menschen sind, die mit ihrer Ehe kämpfen, warum auch immer. Und sie sollen wirklich von mir aus wissen, mein Ansinnen heute Abend ist ganz bestimmt niemandem bewusst weh zu tun oder ihn zu verletzen. Das käme mir absolut nicht in den Sinn, zumal ich wirklich nur ganz wenige von Ihnen wirklich vom Sehen her kenne. Mein Ansinnen heute Abend ist, ein bisschen biblische Linien zu ziehen und dann darüber ins Gespräch zu kommen. Da sind wir schon mittendrin. Ich denke, wir als Christen haben einen Riesenvorteil, einen absolut Riesenvorteil, indem wir uns mit unserer Ethik zurückziehen auf die Bibel. Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Das erleben wir grundsätzlich seit 2000 Jahren, die Christen, in allen Veränderungen der Kultur um sie herum, der unterschiedlichen ethischen Prinzipien, der Welten, in denen sie leben, haben sich immer und immer wieder zurückbesonnen auf die Bibel. Und das erleben wir, ich denke, das darf ich so ein bisschen voraussetzen, in unserer Kultur, wo es so rasend schnell Veränderungsprozesse gibt, wo das, was vor 10 Jahren keiner weiß, ob es in 5 Jahren noch gilt, bei ganz grundlegenden gesellschaftspolitischen Themen, wir erleben es als ein riesengroßes Geschenk, uns zurückzuziehen auf das feste Fundament der Bibel. Die Bibel ist für Christen das entscheidende Leitwort, an dem sie ihre Entscheidungen treffen, an dem sie ihre Wegmarken sehen. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Vorteil. Und deswegen, auch das gleich zur Einleitung, bin ich ein absoluter Bibelüberzeugungstäter. Je länger, desto mehr. Hängt auch mit meiner Arbeit zusammen. Klar, man kann ja schlecht in einem Bibelkonferenzzentrum arbeiten. Aber je länger ich da bin, desto überzeugter bin ich eigentlich davon, dass wir wirklich alles daran setzen müssen, uns in keiner Weise die Bibel madig machen zu lassen, sondern umgekehrt, wir sollten sie uns immer mehr zu einem ganz wesentlichen Geschenk werden lassen. Denn mit der Bibel haben wir ein über der Zeit, über den Kulturen, über gesellschaftlichen Entwicklungen stehenden Leitfaden unmittelbar aus dem Herzen unseres Gottes. Und wenn uns jemand etwas zum Thema Ehe sagen kann, dann der die Ehe erfunden hat. Der lebendige Gott. Also bei allem, was es an schönen Texten zur Ehe gibt und an Love Stories und an tollen emotionalen Eigenerfahrungen, der ihnen sagen kann, was Ehe ist, was Ehe bedeutet, was er mit Ehe gedacht hat, ist der lebendige Gott. Und das ist ein Riesenvorteil. Und deswegen gründen wir heute Abend uns hier in diesem Raum auf die Bibel. Damit natürlich sofort die Konsequenz, unser ethischer Ansatz als Christen, ich nehme Sie mal dieses uns mit hinein, vielleicht sagen Sie nachher, das ist ja gar nicht meine, aber unser ethischer Ansatz als Christen hat in den letzten 2000 Jahren ganz selten gepasst zum allgemeinen Mainstream der Kultur. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, normalerweise eigentlich nicht. Das heißt, Christen haben mit ihren ethischen Ansätzen immer in einer qualifizierten Minorität gelebt. Und dieser Titel einer qualifizierten Minorität, den müssen wir wieder genussvoll zurückholen. Das heißt, dass wir uns dafür nicht entschuldigen, dass wir so leben, wie wir leben, dass wir uns auch nicht schämen, dass wir so leben, wie wir leben, sondern wir sagen, wir leben aus ganz großer Überzeugung, innerer Freude so, und das, was uns selber erfüllt, geben wir auch der nächsten Generation natürlich 1:1 weiter. Denn nur das, von dem wir selber überzeugt sind, wird die nächste und übernächste Generation uns natürlich auch abnehmen. Wenn wir schon anfangen, was Thema Ehe ist, biblisch, ethisch anfangen zu schwanken, zu studieren, zu schmieren, dann wird das natürlich sich fortsetzen. Wenn wir umgekehrt sagen, so ist Ehe gut, wir haben sie unmittelbar vom Schöpfer, dann können wir das auch sehr gut der nächsten und übernächsten Generation transportieren. Dass ich die nächste und übernächste Generation mit ins Spiel bringe an diesem Abend, hängt natürlich damit zusammen, dass bei mir immer noch die Jugendkonferenz nachklappt. Das ist immer so die große Silvestertagung auf der La Höhe. Gut 200 Teens, 9 Tage zusammen. Da ist das heute Abend ein Spaziergang. Das ist absolut eine Herausforderung. Da gehört natürlich immer dieses ethische Thema mit dazu, mit Thema Sexualität und Ehebeginn und allem, was so natürlich dabei ist. So, Ehe. Wo fangen wir an? Vorne. Warum fangen wir vorne an? Weil Jesus uns gelehrt hat, dass wir vorne anfangen sollen. Denn Jesus hat den großen Ehetext erzählt. Matthäus Kapitel 19. Wenn Sie Matthäus 19 aufschlagen, dann werden Sie von Matthäus 19 ganz, ganz schnell von Jesus wieder weggeschickt von Matthäus 19. Denn in Matthäus 19 kommt ja die große Frage der Pharisäer in Vers 3. Ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er, nämlich Jesus, antwortet und sprach, habt ihr nicht gelesen? So, mit diesem Wort sind sie plötzlich von Matthäus 19 ganz an den Anfang geworfen, nämlich 1. Mose 1. Das heißt, Jesus schickt uns beim Thema Ehe, Matthäus 19, unmittelbar an den Anfang und sagt, ihr müsst lesen. Das steht alles am Anfang, nämlich am Anfang steht, im Anfang hat er den Menschen geschaffen und er schuf sie als Mann und Frau. Aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose 1. Und dann zitiert Jesus aus 1. Mose 2, 24 diesen zentralen Ehesetzungsvers, diesen Einsetzungsvers der Ehe. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Jetzt kommt die Jesuslehre. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Und damit sind wir mittendrin in unserem Thema, im Thema Ehe, aber auch schon, Sie merken, auch schon im zweiten Teil, im Stichwort der Scheidung. Wenn wir zu Jesus kommen und ihn fragen, was hat es auf sich mit Ehe, sagt uns Jesus, lies. Nicht denk nach, was meinen die anderen, was sagen gerade die Pharisäer, wie ist die Stimmung im Land, wie machen das die Römer, wozu habt ihr Lust, sondern lies. Und mit diesem lies landen wir in 1. Mose Kapitel 1. Und wenn wir in 1. Mose 1 landen, dann ist für unseren biblisch-theologischen Kopf wichtig, dass wir in 1. Mose 1 bis 1. Mose 11 im sogenannten universalgeschichtlichen Bereich der Bibel sind. Das heißt, hier sind sie noch nicht unter Israel. Das beginnt erst in 1. Mose 12. Sondern 1. Mose 1 bis 11 sind sie in der Universalgeschichte. Das gilt allen Menschen aller Zeiten, was in Kapitel 1 bis 11 in der Bibel steht. Erst 12 taucht Abraham auf und dann müssen sie aufpassen, was gilt dem Volk Israel, was gilt uns nur in der zweiten Linie. Aber 1 bis 11 ist Universalgeschichte. Und zur Universalgeschichte gehört die Erschaffung des Menschen vom lebendigen Gott und zwar in zwei Geschlechtern, nur in zwei Geschlechtern, die er geschaffen hat. Und mit diesen zwei Geschlechtern, die er geschaffen hat, hat er zwei Ausgaben des Menschen ins Rennen geschickt, eine männliche und eine weibliche. Und das Besondere an diesem ganz schlichten Satz ist natürlich, dass allein schon mit diesem Satz zwei Grundlinien unseres biblischen ethischen Denkens vorgegeben sind. Der berühmte Grundsatz seit 2000 Jahren sagen, dass die Christen Gleichwertigkeit bei Andersartigkeit. Gleichwertigkeit bei Andersartigkeit. Das ist das, was man einfach mal in seinen Kopf reinkriegen, sein Herz reinkriegen und danach seine Taten auch entsprechend abwägen kann. Es gibt zwei Geschlechter, die haben den gleichen Wert, aber die sind verschieden. Gott liebt Verschiedenheit. Gott ist nicht uniform. Gott hat keine DIN-Normen allein, er liebt Verschiedenartigkeit. Und dass die beiden Geschlechter unglaublich verschieden sind, kann jedes normal vorfindliche Ehepaar sofort sagen. Wir hatten in den letzten Tagen eine Frauenfreizeit. Ich bin natürlich von Haus aus Experte für Frauen, ist klar. Eine Frauenfreizeit und in dieser Frauenfreizeit war Nicola Vollkommer. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, diese Autorin. Und die hat einen wirklich guten Bibelkurs für Frauen geschrieben und da schreibt sie natürlich auch ein Kapitel über die Ehe und dann erzählt sie da in diesem Buch von einem Ehepaar und das Fazit der ersten paar Jahre Ehe von diesem Ehepaar war, wir haben eigentlich nur die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, also über den anderen. Wie kann man so sein? Wie kann man so anders sein? Und Gott sagt, ja, meine Idee. Ich habe zwei Ausgaben, eine männliche, eine weibliche, viel Spaß damit. Ja, das heißt, zwei Geschlechter gleichwertig andersartig. 1. Mose 1. Erster, ganz wunderbarer Grundsatz. Zweiter Grundsatz, 1. Mose 2, kommt nun dieser Leitsatz. Dieser absolute, wunderschöne Leitsatz. Und nochmal, es ist Universalgeschichte. Sie sind nicht hier im engen, kleinen Raum irgendwie von Israel oder im Raum der Gemeinde des ersten Jahrhunderts. Sie sind auf universalgeschichtlichem Boden. Hier sagt der Schöpfer etwas, was aus seiner Sicht für alle Menschen aller Zeiten geht. Nämlich, dass er Ehe setzt. Die Ehe ist keine, aus jüdisch-christlicher Sicht, keine kulturgeschichtliche Erfindung im Sinn von, ach, das hat sich eben so entwickelt und es wird sich weiterentwickeln, vielleicht auch mal wieder ablösen, sondern aus unserer Sicht ist es eine von Gott geschaffene Setzung. Ehe ist Vorgabe vom Schöpfer. Dass es Ehe gibt und was Ehe ist, bestimmt im jüdisch-christlichen Bereich nicht die Kultur, bestimmt nicht eine Majorität, bestimmt keine Synode, bestimmt kein MAN, kein Mann denkt, macht, glaubt, sondern sagt der Schöpfer. Was sagt der Schöpfer? Er sagt, zur Ehe gilt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, er wird an seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Diese berühmte Trilogie, von Ehe, das ist unser Glück. So, wir haben zuallererst das berühmte Verlassen. Das ist dieser öffentlich-rechtliche Akt, das Rausgehen aus den alten Zusammenhängen und in einen neuen Zusammenhang, einen neuen Rechtszusammenhang hineingeht. Es hat öffentlichen Charakter. Natürlich gehört zur Ehe nachher ganz große Intimität, gehört die Zweisamkeit von den beiden mit all dem, was da hineingehört. Ist ihre ganz private Sache, aber eben nicht nur. Sondern A, erster Gedankengang von Ehe, nicht der letzte, sondern der erste Gedankengang von Ehe ist öffentlich-rechtliche Setzung. Heraustreten aus dem Allen, hineintreten in ein Neues. Die Form, wie das geschieht, die hat sich in den Jahrtausenden x-mal gewandelt. Ob man dann von einer Hütte in die andere Hütte geführt wird, ob man bei irgendeinem Standesbeamten landet, auf einem deutschen Standesamt und man Glück hat, wie man da erwischt oder kein Glück hat. Ich erinnere mich noch ganz duster an meine standesamtliche Trauung. Die Dame hat offensichtlich nicht gelesen, was ich studiert habe, dass ich Theologie studiert hat und fing ein an von wegen, die Sterne stehen gut und sonst was. Ich dachte, Frau, hör auf. Schieb das Papier rüber, ich will heiraten. Also, aber das macht's nicht. Also wie der Rahmen ist, ist egal. Aber es braucht diesen ganz besonderen Schritt heraus, öffentlich-rechtlich, Bindung mit allen Konsequenzen an diese eine Person. Es gibt das Anhängen, hier steht im Hebräischen ein ganz wunderschönes Wort. Das Wort, was hier steht, ich sage es dann gerne mal so, das ist das Wort für Uhu im Alten Testament, kleben. Ja, kleben. Versuchen Sie mal zwei Papiere mit U oder sonst einem Klebestift miteinander zu verbinden und versuchen Sie dann mal die beiden Papiere wieder auseinander zu kriegen. Das ist Ehe. Und das ist das Problem beim zweiten Teil. Ja, das heißt, ich verbinde diese beiden, das klebt aneinander, das schafft eine neue Verbindung, eine seelische Verbindung, eine personale Verbindung, die im dritten Teil, nämlich auch dem Einfleischwerden, der Sexualität, eben zur Ehe dazugehört. Wir haben ja eine Reihenfolge A, B, C, Verlassen, Anhängen, Einfleischwerden, die aus jüdisch-christlicher Perspektive eine Reihenfolge, eine zeitliche Reihenfolge darstellt. Sehr, sehr hilfreich und wichtig für alle Diskussionen mit allen Dienstkreisen und sonstigen, was so dazugehört. Öffentlich-rechtlicher Akt, eine seelische, emotionale Zusammenleben, eine körperliche, sexuelle Gemeinschaft, das ist Ehe. Dieser Satz, der gilt. Wunderschön. So, Kapitel 1, merken Sie? Kapitel 1 sagt uns biblische Lehre, zwei Geschlechter, gleichwertig, aber andersartig. Kapitel 2 sagt uns, diese beiden Geschlechter, die werden in einer ganz besonderen Setzung zusammengefügt. Mit einem Rechtsakt verlassen, mit einem emotional-seelischen Akt anhängen, mit einem körperlich-sexuellen Akt ein Fleisch sein. Das ist Ehe. Fantastisch. Wenn es nicht 1. Mose 3 gäbe. Bis 1 und 2 war ja noch alles ganz wunderbar. Wir haben 1. Mose 1, die Schöpfung. Wir haben 1. Mose 2, diese wunderschöne Ehesetzung. Und wir haben 1. Mose 3, Sie wissen es, Sie machen hier Gemeindebibelschule ohne Ende. Sie haben in 1. Mose 3 den berühmten Sündenfall. So nennen wir das. Sie kennen diese absolute Katastrophengeschichte in der Bibel. Und diese absolute Katastrophengeschichte in der Bibel ist etwas, was man nicht scharf genug erkennen kann als eine Zäsur für die gesamte Welt, für die gesamte Welt und für alle Menschen. Das, was damals passiert ist, in diesem Ereignis des Vertrauensbruchs zum lebendigen Gott, hat Konsequenzen, die kann man gar nicht deutlich genug beschreiben. Diese Konsequenzen erleben Sie allein darin, dass Sie alle mit mir sterben müssen. Das ist eine unmittelbare Konsequenz des Sündenfalls. Der Tod als eine die bestimmende Größe für den Menschen, der tritt damit in die Menschheitsgeschichte ein. Dass wir einem Zerfallsprozess unterliegen, dass wir miteinander erleben, dass unser Leben eine Begrenzung enthält, obwohl wir eigentlich, denken Sie ans Buch Prediger, angelegt sind auf Ewigkeit. Also in uns läuft eigentlich eine Endlosuhr als ursprünglich gesetzt, aber wir erleben unsere Zeitlichkeit und wir erleben sie ganz deutlich. Das ist mit dem Sündenfall in unser Leben hineingetreten. Mit dem Vertrauensbruch in der Vertikalen zum lebendigen Gott, 1. Mose 3, ist es auch zu einem Vertrauensbruch in der Horizontalen, in den Beziehungen zu den anderen gekommen. Es gibt keine Beziehung mehr, weder zum lebendigen Gott, noch zu mir selber, noch zu anderen, die ohne den Schaden des Sündenfalls zu denken wäre. Wir leben in allen unseren Beziehungen, wie sagen die Theologen, extra Paradiesum, außerhalb des Paradies. Keiner von uns fängt mehr im Paradies an. Das Irre ist aber, und Sie wissen das sofort, dass wir alle in uns eine ganz tiefe Sehnsucht nach dem Paradies haben. Eine ganz tiefe Sehnsucht nach dem Paradies. Und gerade beim Thema Ehe haben wir eine riesen Sehnsucht nach dem Paradies. Unsere ganzen Emotionen, Vorstellungen, Filme, Bücher, Stories leben von Paradies. Und Sie wissen um diese paradiesischen Momente, wo Sie sagen, das wär's, so will ich's. Und zwar immer und für alle Zeit. Ja, dann ist alles gut. Und Sie wissen alle, diese paradiesischen Momente können Sie nicht halten. Ja, weil der andere so blöd ist. Weil der andere so doof ist, weil er so gemein, so fies ist, weil er nicht so lieb, zart und hingebungsvoll, weise und klug ist wie Sie. Ja? Nein, Sie wissen es mit mir. Sie wissen es mit mir. Wenn zwei Menschen eine Ehe eingehen, dann gehen zwei Sünder eine Ehe ein. Seit 30 Jahren ziehe ich natürlich auch Hochzeiten durch. Logo, klar. Mit zur schönen Aufgabe, selbstverständlich. Und auch diese Hochzeitsvorbereitungstermine sind natürlich was Faszinierendes, wenn diese Paare da ankommen und mit mir ihre kirchliche Trauung da besprechen. Und dann ich natürlich mit ihnen das durchmache, wie sie da einziehen und welche Musik und das ganze Zeug da halt, was da dazu gehört. Und eine Sache ist auch immer, dass ich ihnen dann meinen Mini-Ehekurs elementar weitergebe. Und ich merke, dass natürlich immer ich so ein ganz klein bisschen Luft aus dem Ballon rauslasse, wenn ich an die Passage rankomme, dass da jetzt zwei Sünder heiraten. Das wollen die natürlich im Moment überhaupt nicht hören. Weil sie beide sind natürlich die Ausnahmen. Sie sind ja so nett und das lief alles bisher so gut und sie hatten eine so tolle Zeit, ihre Beziehung. Und die Verlobungszeit war ja sowieso rosa, 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 rosa. Und jetzt kriegt man noch diese Hochzeit hin und dann werdet ihr an uns sehen, was es heißt, einmal Ehe zu sehen. Ja? Und wir wissen miteinander, wir gönnen allen alles von Herzen, jeden paradiesischen Moment. Aber wer ein klein bisschen Selbsterkenntnis hat, der weiß, Mist, ich komme mit mir selbst schon nicht klar. Ich habe mich schon nicht mal selbst unter Kontrolle. Wie viel mehr, wenn ich jetzt auch noch Verantwortung für einen anderen Menschen mit übernehme und dieser Mensch für mich. Wenn zwei Nieten heiraten, wird ja kein Glückslos draus. Ja? Das heißt, das muss ich einfach klar sehen, ganz nüchtern sehen. Eine Ehe ist immer auch eine Ehe von zwei Sündern. So, das gehört auch mit dazu. Und wenn ich das jetzt alles vor Augen habe, dann habe ich jetzt also tatsächlich dieses Thema der Ehe elementar mit Jesus aufgenommen. Kapitel 1, zwei Geschlechter, Kapitel 2, die Ehe, Kapitel 3, der Sündenfall. Und Ehe ist immer noch da. Ehe ist gewollt, Ehe ist von Gott, dem Schöpfer, bestimmt. Und jetzt erleben wir aber etwas ganz Tragisches, dass eben, Sie kennen wie mir das Alte Testament, diese Schönheit, dieses Elementare der Ehe ganz oft nicht gehalten werden konnte. Also, nur bibelkundlich so, zum Pass, Splitter. Thema Monogamie. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und dann sehen Sie da gleich den ersten Abraham und denken, Monogamie, Hagar, oh gut, das gab damals dieses Sonderrecht, okay, sei es drum. Und dann gehen Sie gleich weiter zu Jakob und denken, das wird immer besser, jetzt hat er schon vier. Das ist schwierig. Sie kennen die Tragödie der vier Frauen um Jakob. Und sie gehen dann mit mir weiter und denken, das muss doch irgendwann mal besser werden und landen bei dem großen König David und sehen absolute Katastrophe. Und dann sein Sohn Salomo ist noch darüber noch gestolpert, über den ganzen Harem mit allem, was er da hatte. Das heißt, sie merken plötzlich, allein das Thema Monogamie, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang, ist nicht gehalten worden. und mit ganz großem Schaden entsprechend auch gekennzeichnet in den Beziehungen und in den Familien und den Kindern. Denken Sie nur mal an die absolute katastrophale Patchwork-Familie von David. Das ist ja gruselig, wenn Sie das mal sich angucken, was da alles auch schiefgelaufen ist, allein durch diese Konstruktion, die da eben hier von David angeleiert wurde. Das ist eine. Und das macht uns natürlich, das macht uns traurig. Und dann gehen wir mit Mose auf den Berg Sinai und denken, gut, jetzt kommt eben die Tora, wunderbar. Und in der Tora, im Gesetz, kriegen wir endlich wieder Klarheit. Dann sind wir aus dem Kuddelmuddel der Anfangszeit natürlich auch irgendwie raus und haben mal wieder ein Gesetz und eine Leitlinie, da ist wieder alles okay. Und Sie kennen die 10 Gebote, Sie kennen den Satz, du sollst nicht Ehe brechen. Also Sie nehmen doch das sollst weg und nehmen es, wie es viel besser klingt, als indikativische Formulierung, du wirst nicht die Ehe brechen. Steht wunderschön da. Und letztendlich wissen Sie, die haben das nicht gepackt. Und es war doch Mose, der dann innerhalb seiner Tora, also der eigenen Gesetzgebung, eine Sozialgesetzregelung einfügen musste für die Fälle, wo das nicht funktioniert. Also vorne steht, du wirst nicht die Ehe brechen, und hinten steht, was passiert, wenn es doch passiert. Der berühmte Scheidungsbrief. Sie erinnern sich? Es gab eine Formulierung im mosaischen Gesetz, Sie können sie nachlesen in 5. Mose 24, dass eben tatsächlich, wenn dann eine Ehe aufgelöst werden sollte, es um einer sozialen Abwicklung dieser Katastrophe es einen offiziellen Scheidungsbrief gibt. Und auf den geht er nachher Jesus in Matthäus 19 wieder ein. Soweit so klar für uns. Und wir merken plötzlich, wow, das ist nicht gut. Das ist schwierig. Kriegen wir jetzt so ein madiges Ehegefühl? So nach dem Motto, ach, das war richtig schön, aber scheint nicht zu funktionieren. Und da kriegen wir so ein kulturrelevantes Ehegefühl und sagen, ach, brauchen wir heute nicht mehr, ist eigentlich überholt. Und wenn Mann und Frau irgendwie zusammenleben wollen, sollen sie es tun? Nein, sie dürfen nicht zu früh aufhören. Sie dürfen nicht zu früh aufhören. Denn wenn Sie jetzt in die Bibel reingucken, entdecken Sie ein absolutes Phänomen. Ein absolutes Phänomen. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, Ihnen zu sagen. In der Bibel findet eine unglaublich hohe Bewertung der Ehe weiterhin statt. Es gibt keinen Trend im Sinn von Sinkflug, war nett von Gott gemeint, ist dummerweise durch 1. Mose 3 schiefgelaufen, wird sich gesellschaftlich überleben. Oder es gibt noch andere Formen oder wie auch immer. Und dann kriegt das so ein Drive nach unten. Umgekehrt, Sie erleben in der Bibel etwas Hochinteressantes, dass die Bewertung von Ehe auf einem absoluten Top-Rang angesiedelt ist. Warum? Warum? Wo wir doch gerade gemerkt haben, an uns kann es nicht liegen. 1. Mose 3 mit allem, was dazugehört. Warum dieser Top-Rang von Ehe? Und da möchte ich gerne mit Ihnen, wieder bibelkundlich, auf 2 Besonderheiten der Bibel eingehen. Da können Sie jetzt als noch nicht Glaubender, als Nicht-Christ komplett aussteigen, weil das für Sie natürlich jetzt Welten sind, die kann man nur dann erst wahrnehmen, wenn man quasi innerhalb der Tür christlichen Glaubens ist, innerhalb der Bibel angekommen ist, dann kann man das sehen. Ja, wer Christ ist, weiß mehr. Aber es ist ein anderes Thema. So, also, Sie sind jetzt innen drin, sind jetzt drin innerhalb der Bibel, und innerhalb der Bibel wird Ihnen gezeigt, Ehe, Top-Bewertung. Warum? Warum? Weil der lebendige Gott die Ehe als das Bild nimmt, um seine Beziehung zu seinem auserwählten Volk Israel zu beschreiben. Das ist ja unglaublich. Abraham, Sie kennen die Geschichte. Abraham, dieser Starter des Volkes Israel, des auserwählten Volkes Israel. Das ist ja allein eine unglaubliche Geschichte. Gott wählt sich einen Mann, um ein Volk tatsächlich mit ihm laufen zu lassen, durch die Jahrtausende hindurch bis heute. So, und diese Wahl Gottes, die kriegt verschiedene Beschreibungen. Sie kriegt einmal die Vater-Sohn-Beschreibung, dann ist Gott der Vater und Israel ist der erstgeborene Sohn. Auch gut. Aber eine der weiteren ganz wesentlichen Beschreibungen der Beziehung von Gott zu seinem Volk Israel ist, Gott ist der Ehemann und Israel ist die Ehefrau. Und wenn Sie das immer vergegenwärtigen, dann merken Sie etwas, was nun plötzlich auf einer anderen Ebene, verstehen Sie, nicht auf einer Hallo du armer Mensch mit einer ersten Mose 3 Ebene, sondern auf einer anderen Ebene abläuft. Nämlich, dass der lebendige Gott sagt, um zu begreifen, welche Beziehung ich mit Israel eingehe, nehme ich das, was euch innerweltlich am ehesten verständlich ist, das ist wie eine Ehe. So, wie eine Ehe. Und jetzt, wie führen die beiden ihre Ehe? Also, Gott auf der einen Seite, Israel auf der anderen Seite. Und Sie wissen, das ist das große Thema der Propheten. Der Prophet, der wie kein anderer das Ehebild durchdekliniert hat, ist der Prophet Hosea. Im Propheten Hosea werden Sie ja fast verrückt am Anfang. Denn am Anfang bekommt der Hosea eine Aufgabe, wo man denkt, das kann doch jetzt alles gar nicht wahr sein. Der Prophet Hosea bekommt die Aufgabe, eine Prostituierte zu ehelichen. Das ist ein dramatisches prophetisches Zeichen, das schlägt ein wie eine Bombe. Und aus dieser Ehe kommen auch Kinder heraus. Und das alles wird zum prophetischen Bild. Wo? Zu welchem prophetischen Bild? Dass Gott sagt, so hast du, mein Volk, dich mir gegenüber verhalten. Wie eine Prostituierte, die eine Beziehung eingeht zu ganz unterschiedlichen Männern, je nachdem, was ihr Zweck dienlich ist. So bist du, mein Volk, mir gegenüber deinem Ehemann gewesen. Dieses Bild von der Prostituierten, von der untreuen Ehefrau Israel führt natürlich zu einer extremen Vertrauenskrise. Und wir würden jetzt von unserem Eheverständnis sagen, gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann hilft es ja, da hilft es ja gar nichts. Wenn die in der Weise sich so scheppig gegenüber ihrem Ehemann, dem lebendigen Gott, verhält, dann muss man nun tatsächlich eben diese Beziehung beenden. Was anderes ist uns hier nicht mehr vor Augen. Das Ding ist gescheitert. Und Hosea Kapitel 1 ist es auch, wird es uns auch so beschrieben. Da steht nämlich Gott da wie der Ehemann, der im Grunde genommen alles probiert hat, alles probiert hat. Er hat es wird ja wunderbar beschrieben, er hat es probiert mit Klarheit, mit mal deutlich Kante zeigen, er hat es probiert mit ganz großer Weichheit und ganz großer Offenheit und am Ende steht Gott da und sagt, ich bin mit meinen Methoden am Ende, ich krieg dich nicht. Und man als Bibelleser denkt man, ach, ist das schade, das klappt nicht. Gott und Israel, das klappt nicht. Und dann kommt so Überraschung, die Bibel ist ja voll von Überraschung, nachdem der ganze Schaden beschrieben wird, ist das Fazit an den Propheten Hosea, gut, dann will ich mich jetzt mit dir verloben auf Ewigkeit. Man denkt kurz, habe ich jetzt den ersten Teil nicht richtig verstanden, habe ich irgendwas übersprungen, ist irgendwas passiert? Hat sich irgendwas geändert? Nein, es hat sich gar nichts geändert. Nachdem das ganze Schlamassel offen auf dem Tisch liegt, sagt Gott, und jetzt bestätige ich dir den Ehebund auf ewig. Oh, das muss bei Ihnen durchgehen. Ja? Weil spätestens da merken Sie, was bei Gott einen unglaublichen Wert hat. Einen unglaublichen Wert. Die Werte, die bei Gott sind, sind zwei Begriffe, die in einer ganz großen Regelmäßigkeit für unseren deutschen Geschmack fast unendlich oft wiederholen, in der Bibel präsentiert werden. Nämlich, dass Gott immer und immer wieder spricht, dass in ihm zwei Dinge drin sind. Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Gnade, der eine Begriff, den wir da haben, dieses Wort Chesed, meint eine ganz starke Zuneigung, eine tiefe aus dem Herzen kommende Zuneigung zu einer anderen Person. Ja? Gnade ist nicht nur, dass du unser Gnadenverständnis, ich bin dir gnädig, sondern Gnade ist die tief von Herzen kommende Zuneigung aus dem Herzen Gottes. Und der andere Begriff, den wir mit Wahrheit übersetzen, Dieser andere Begriff meint im Hebräischen eigentlich nicht das, was wir in unserem griechischen Denkhorizont mit Wahrheit im Gegensatz zu Lüge vor allem meinen, das schließt das ein bisschen mit ein, sondern viel, viel breiter aufgestellt. Wahrheit ist im Hebräischen nachher, Emet ist die Treue, ist die Verlässlichkeit. Und deswegen kommt im Hebräischen, insbesondere im Psalmen, wird das Paar Gnade und Wahrheit dann übersetzt mit Güte und Treue. Also die Güte und Treue in ihren Bibeln im Alten Testament ist neutestamentlich dann die Gnade und Wahrheit. Johannes 1, als Gott in Jesus Fleisch wurde, da erschien uns Gnade und Wahrheit. Und wir haben von seiner Gnade genommen, unendlich, ohne Grenze. So, diese beiden Dinge sind in Gott. Zuneigung auf der einen Seite und Treue und Verlässlichkeit auf der anderen Seite. Das ist innerste Qualität Gottes und diese Qualität ist für unseren Gott, für den einen Gott, absolut top. Steht ganz, 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 ganz oben. Wir haben die Begriffe im Prinzip auch, aber wir haben sie nur in einer Relativität. Das merken wir ganz schnell, wenn Sie nur den Begriff der Treue einmal für sich in Ihrem Sprachgefühl durchdenken. Wir haben natürlich schöne Aussagen über Treue. Aber wir haben auch in unserer Sprache eine Schlagseite, wo wir merken, wir kommen an eine Grenze der Treue. Also wir haben zum Beispiel diese eigenartige Kombination von treu-doof. Ja? Das heißt, da ist das Treue, das bisschen, der hat sich über den Tisch ziehen lassen, der ist ein bisschen dämlich, das macht man doch nicht. Wie kann man nur so dusselig sein? Ja? Dann heißt, da ist die Treue in so einer eigenartigen Färbung drin. Und jetzt kommen Sie zur Bibel und merken, da ist das ganz anders. Da ist Treue der absolut höchste Wert. Und das ist jetzt etwas, was wir im Alten Testament an dem Abraham entdecken. Als Gott mit Abraham die Ehe geschlossen hat, als Gott mit Abraham die Ehe geschlossen hat, hat wer die Ehe geschlossen? Wir würden sagen Gott und Abraham. Aber haben Sie mal den Ehevertrag sich angeguckt von den beiden? Die haben einen ganz verrückten Ehevertrag geschlossen. Der Ehevertrag, den Abraham mit Gott geschlossen hat, wird Ihnen insbesondere in 1. Mose 15 beschrieben. 1. Mose 15, da wird Ihnen beschrieben, dass Gott zu Abraham kommt und ihm diese Treue, diesen Bund, sagen wir alttestamentlich, diesen Bund verspricht. Und das Besondere ist nun, dass es eine Bundeszeremonie gibt. Eine Bundeszeremonie, die wir aus dem Altertum kennen. Das ist so eine Metzgergeschichte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da, da werden die Tierhälften werden auseinandergeschnitten und dann liegt die eine Hälfte da, die eine Hälfte da. Und das paar Mal, es entsteht also quasi so eine Art Pfad durch so eine Metzgerei. Ja? Rechts und links liegt so eine Tierleiche, sieht also jetzt nicht toll aus. Ja? So, und jetzt ist der Grundgedanke, die Bündnispartner gehen durch diese Gasse, durch die Tierhälften dadurch. Und wenn sie durch diese Gasse hindurchgehen, dann sprechen sie als Eid, dass sie diesen Bund halten. Und wenn nicht, dann wollen sie sein wie diese Tierhälften. Also sprich, das ist ein Eid auf Leben und Tod. Richtig? So. Und dann passiert etwas Phänomenales. Der Abraham hört das und dann findet dieser Bund statt. Und der Einzige, der durchgeht, ist Gott. Und Sie würden sagen, wie kann man nur so, bin ich erschrecken, doof sein. Mit einem Mann von 1. Mose 3, Abraham war auch einer nach 1. Mose 3, mit einem Mann einen einseitigen Bund schließen. Da wirst du doch nur über den Tisch gezogen. Und jetzt merken Sie etwas, ich hoffe, Sie spüren es, von der unglaublichen Wertigkeit, von Güte, Zuneigung und Chesed auf der einen Seite und Emet, Treue, Verlässlichkeit auf der anderen Seite. Gott sagt dem Abraham zu, du kannst machen, was du willst. Ich stehe zu dir. Und wissen Sie was? Das hat er bis zum Jahr 2020 durchgehalten. ist doch der Wahnsinn. Das hat er bis zum Jahr 2020 durchgehalten. Und wenn Sie an dieses verrückte Völkchen da unten denken, dann sehen Sie einen Gott, der sagt, Chesed ve'emet, Güte und Treue, Güte und Treue. Findet Gott alles gut, was die machen? Nein. Glauben alle Juden an ihren Gott? Nein. Haben die bei Weitem schon alle ihren Messias erkannt? Nein. Sagt Gott, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben? Nein. Denn, Römerbrief, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ah, ich hoffe, Sie spüren was. Jetzt nehmen Sie mal Ihre ganze kleinkarierte zweiseitige Ehebund ganz kurz weg und starren auf diesen Gott und schauen ihn an und merken plötzlich, was in seinem Innersten schlägt. In seinem Innersten schlägt absolute Verlässlichkeit, absolute Treue. Wenn ich einen Bund mit dir schließe, dann stehe ich zu dem Bund. Du kannst dich auf mich verlassen. So, wenn Sie im Alten Testament das schon haben, dann wissen ja die meisten von Ihnen, das, was im Alten Testament uns da beschrieben wird, das gibt es im Neuen Testament. Gerade nochmal. Das ist ja das ist das, was man denkt, das darf da nicht wahr sein, dass jetzt das Bild von Gott, der Ehemann, Israel, die Ehefrau, neutestamentlich sein Äquivalent bekommt, indem uns Jesus beschrieben wird als Ehemann und seine Gemeinde als Ehefrau. Der berühmte Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Und wir haben ja hier ein ganz, ganz wichtiges Wort des Apostels Paulus. Er sagt ja da, ihr Männer, liebt eure Frauen, Epheser 5, 25, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt, das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, keinen Flecken oder Runzel, was dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst und ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, da kommt der Satz wieder, an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt hören Sie zu. Dieses Geheimnis ist groß, schreibt Paulus. Und jetzt, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ich deute es, ich mache einen hermeneutischen Schritt. Ich mache einen Auslegungsschritt. Ich gehe aus der normalen Ehebene auf die Ebene Christus und die Gemeinde. Als der lebendige Gott in Jesus Christus in ihr Leben eingetreten ist und sie mit mir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, da hat er mit ihnen einen komplett einseitigen Bund geschlossen. Ganz einseitig. Er ist einseitig für sie ans Kreuz gegangen. Ganz einseitig. Römerbrief, Kapitel 5. Wir waren Sünder, wir waren Gottlose, wir waren meilenweit weg. Wir wollten sogar gar nichts von ihm wissen. Und er macht für uns einen hundertprozentig einseitigen Bund. Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Glauben verstehen. Haben Sie mit Gott einen Deal gemacht? Das wäre hochgefährlich. Sobald Sie mit drin sind im Bund, geht es schief. Ist doch klar. Wenn Ihr Glaube sich auf einen Bund gründet, wo Sie ein Bündnispartner mit Erfüllungsverpflichtungen sind, dann ist das Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Sie können doch nicht einen Tag für sich garantieren. Keinen Tag. Nein, das ist nicht meine Grundlage. Die Grundlage Ihres und meines Lebens ist, Epheser Kapitel 1, er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat ein einseitiges Ereignis am Kreuz auf Golgatha geschaffen. Er ist mit seinem Wort in ihr Leben hineingetreten. Er hat sie das Wort wiedergeboren. Das sind alles passive Begriffe. Dass das auf der anderen Seite aktive Annahme in Bekehrung und Entscheidung ist, dem sei nichts entgegengesetzt. Aber der Vorgang, den Gott mit mir gemacht hat, ist ein einseitiger Bund. So. Und dieses Glück, richtig, ist unser absolutes Lebensglück. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe die Option eines Scheidungsbriefes. allein der Gedankengang gruselt ein. Stell dir das mal vor. Gott hätte in seiner Bündnisformulierung die Option sich vorbehalten, du, wenn es nicht klappt, dann trenne ich mich von dir. Verstehen Sie, was dahinter steht? Dieser Gedanken, dahinter steht, dass es eine Option gäbe, dass er mich rausschmeißt. Dass er mir die Beziehung aufkündigt. Dass er mir sagt, ich will dich nicht mehr. Geh. Verstehen Sie, die ganzen Aussagen, die gelten dann plötzlich nur noch mit Vorbehalt. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und ihr werdet durch den Heiligen Geist miterbaut zu einem Tempel Gottes im Geist. Boah. Vorbehalt, wenn du den Bund hältst. Scheidungsklausel. Ich muss mir schließlich eine Hintertür offen lassen, sagt Gott. Und jetzt sage ich es Ihnen ganz deutlich, das kann Gott nicht. Er kann es nicht. Es ist gegen seine Art. Es ist gegen seinen Charakter. Es ist gegen sein Wesen. In seinem Wesen ist Chesed ve'emet, Güte und Treue, Festigkeit, Liebe, die sind da. Und zwar nicht nur prozentual, sondern das ist er. Das ist er. Und jetzt haben Sie mit mir heute Abend, ich hoffe, Sie haben es gemerkt, das Ehethema ganz woanders aufgehängt. Sie haben es nicht aufgehängt, da ist es auch, auf dieser irdischen Ebene. Es muss eins, es muss zwei, es muss drei. Ja, aber Sie haben es auch, das deute ich, auf der anderen Ebene aufgehängt. Und auf der anderen Ebene merken Sie, warum das für Gott, den Vater und für Jesus, seinen Sohn, eine unglaubliche Bedeutung hat, das Thema der Ehe. Weil in diesem Thema spiegelt er das ab, was elementare Beziehungen von Israel und von der Gemeinde sind. Was heißt das denn? Das heißt, für Christen, die es für sich erkannt haben, kriegt eine normale innerweltliche Ehe, die Sie und ich leben, neben allem Charakter von 1. Mose 1, 2 und 3, das bleibt alles bestehen. Wir machen jetzt nicht kleine Heilige aus Ihnen, keine Sorge. Kriegt eine Ehe von Christen noch einmal einen anderen zusätzlichen Charakter. Und diesen Charakter, der wird in Epheser 5 beschrieben. Nämlich, dass eine ganz normale Ehe von zwei Menschen, die an Jesus Christus glauben, etwas abspiegeln darf von dem, was in Gott dem Vater, seinem Volk Israel, in Jesus Christus, zu seiner Gemeinde gelebt wird. Und wenn man das mitdenkt, dann merkt man, wie wichtig, wie schön, wie relevant für unseren Gott das Thema der Ehe ist. Aber Sie merken auch mit mir, da können wir gleich darüber diskutieren, Sie merken auch mit mir, da ist nun tatsächlich das etwas, das kann ich so nur sehen und so nur verstehen, wenn ich innerhalb die Lehre der Lehre in der christlichen Gemeinde eintauche. Dann entdecke ich, ich bin nicht nur in 1. Mose 1 und 2 und 3 beheimatet, sondern auch in Epheser 5. Und entdecke, dass der Apostel Paulus in Epheser 5 sagt, ich deute dies aber auf Christus und seine Gemeinde. Jede normale Ehe von zwei Christen, da hat in sich dieses Geschenk der besonderen Wertigkeit, der Abbildung, der Abspiegelung dessen, was zwischen Gott und seinem Volk, was zwischen Jesus und seiner Gemeinde abläuft. Und damit kriegen Sie das Thema von der Ehe aus christlicher Perspektive nie runter. Nie runter. Nie in Banalität. Nie in den Sperrmüll der Geschichte, weil es an Gott, dem Vater, weil es an Jesus Christus hängt. Am deutlichsten können Sie es natürlich erkennen an Jesus selbst. Sie erkennen in Jesus diese für uns nicht mehr zu toppende Einseitigkeit an Bündnistreue. Und deswegen steht ja für uns Christen in der Mitte dieses aufgerichtete Kreuz. Das ist ja durch nichts mehr zu toppen. Dass das Jesus getan hat. Dass er das getan hat. Sein Vater verlassen und um des Gehorsams zu seinem Vater und um Treue und Liebe zu seinen Geschöpfen willen diesen Weg gegangen ist. Mehr geht nicht. Wenn Sie irgendwann mal irgendwie unsicher sind, was Treue und Liebe von Jesus betrifft, dann müssen Sie sich unter dieses Kreuz stellen. Dann wird Ihnen das wieder ganz klar vor Augen geführt. So, und jetzt sind Sie mit mir zum Glauben gekommen. Richtig? Davon gehe ich mal aus. Und jetzt wohnt wer in Ihnen? Johannes, Kapitel 16, deutlich. Und dann will ich kommen und bei euch wohnen. Und mein Vater wird kommen und bei euch wohnen. Und der Heilige Geist wohnt. Wir hatten gerade eine junge Frau aus unserer Gemeinde, die so eine GFS über Thema Dreieinigkeit schreiben durfte. Und die hat das hingekriegt auf 8 Seiten. Ich habe ihr nachher gesagt, das, was die Dogmengeschichte in 2 Jahrhunderten nicht geschafft hat, hast du auf 8 Seiten hingekriegt. Alle Achtung. Das heißt, dieses Phänomen, dass Gott komplett in ihnen wohnt. So, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Jetzt gilt doch dieser Satz aus dem Galaterbrief, dass der Apostel Paulus von sich sagt, ich lebe. Und kaum sagt er das, sagt er, doch nur nicht ich lebe, sondern Christus lebt. Ja, wenn aber der Christus in ihnen lebt, was lebt denn dann in ihnen? Die Marke von Christus. Und die Marke von Christus ist Güte und Treue, Gnade und Wahrheit. Jetzt fängt der Christus in ihnen genau das abzubilden, was in ihm selber drin ist. Das ist ein lebenslanger Prozess, das wissen wir. Aber spätestens da begreifen wir, was für ein Vorrecht das ist, nicht mehr seine ethischen Prinzipien nur einfach von dem bestimmen zu lassen, was gerade so dran ist, sondern zu sagen, Herr Jesus Christus, das ist das größte Geschenk meines Lebens, dass du in meine Hütte eingezogen bist, dass du in meinem Leben bist und dass du mit deiner Art meine Gedanken, mein Herz, meine Entscheidungen jetzt anfangen willst zu bestimmen, dass ich lebe, aber jetzt lebst du in mir. Und wenn du in mir lebst, dann kommen Güte und Treue, Bundestreue in mein Leben hinein. Und deswegen spielt das Thema der Ehe für Christen eine so riesengroße, schöne Rolle. Sie spiegeln damit das ab, was das größte Glück ihres Lebens ist. Gott ist zu mir einseitig treu. Darauf gründet sich mein irdisches Leben jetzt. Und auf diese einseitige Treue Gottes gründet sich vor allem meine gesamte Ewigkeit. Und wenn diese Treue jetzt in mir lebt, dann will ich sie zum einen auch zum Ausdruck bringen in der real gelebten Ehe, die meine Beziehung ausmacht. Spätestens hier brauchen wir einen kurzen Break, weil ich sage, ja und jetzt, was ist jetzt denn mit denen, die keine Ehe in ihrem Leben haben oder nicht mehr verheiratet sind? Und dann merken wir, dass Paulus diesen Gedankengang tatsächlich loslösen kann. Denn wenn es darum geht, dass diese Charaktereigenschaft in mir zum Ausdruck kommt, dann wird sie auch im Normalen meines Lebens zum Tragen kommen, dass mein Leben mit der Grundeigenschaft Gottes bestimmt wird. Und das ist Güte und Wahrheit, Treue und Liebe. Dieses Doppelpaar, dieses Traumpaar, das in der Bibel uns von Gott gesagt wird, das wird dann jeden einzelnen Menschen bestimmen. So, wenn ich das weiß, das vielleicht erstmals weiß, oder wieder weiß oder höre und es kommt von meinem Kopf in mein Herz, behaupte ich mal ganz frech zum Abschluss dieses ersten Teils, das hat schon gute therapeutische Wirkung. Weil Sie in diesem Moment sagen, so gehe ich mal davon aus, oh mein Gott, ich danke dir, dass du so bündnistreu bist. Ich danke dir. Mein Gott, das ist das habe ich ja manchmal fast selbstverständlich genommen. Ich kann ja keinen Tag glücklich leben. Es gäbe keine Heilsgewissheit, wenn es nicht deine einseitige Bündnistreue gibt. Und ich weiß nicht, wie lange Sie Christ sind. Ich bin schon jetzt echt ewig lang Christ. Ich bin schon gut 40 Jahre im Rennen. Der hätte mich schon 1000 Mal sonst wohin schicken können, bei dem, was ich gemacht habe. Ich lebe, mein Gott, ich lebe vom Glück deiner einseitigen Bündnistreue. Und merken Sie, was in diesem Augenblick passiert, mit dem Sie denken, gut, dass er so ist. Gut, dass mein Gott so ist. Gut, dass mein Gott so ist. Und dann passiert therapeutischer Erfolg Teil 2. Sie sagen, oh Mann, Schäfer, was bist du für ein hartherziger Knochen. Dass das, was das innerste Glück deines Lebens ist, dass du damit so sparsam umgehst, mit denen, die so eng mit dir zusammen leben dürfen, müssen. Ja? Insbesondere die, die jetzt schon Jahrzehnte mit dir alles teilt. Warum bist du da so sparsam, so knickrig, wo dein Gott jeden Tag so wunderschön einseitig ist dir gegenüber? Und es ist egal, was sie als Drittes denken. Wenn Sie schon diese beiden Punkte gedacht haben, haben Sie an diesem Abend einen emotionalen, therapeutischen Eheerfolg. Weil Sie das anders sehen, was Ihre Ehe ausmacht. Wenn das hält, Halbwertszeit von Verkündigung ist sehr unterschiedlich bedacht. Aber das ist anders. Aber dass Sie mal denken, was da abläuft, wenn ich das für mich aufnehme, da spare ich mir manches Ehebuch, wenn ich mir das bewusst mache, dass an der einseitigen Bündnistreue Gottes zu mir es als Auswirkung dieser Vertikalen in der Horizontalen heißt, Herr Jesus, ich jetzt auch. Ich jetzt auch. So. Und diese Wirkung, die ist natürlich ein riesengroßes Pfund. Denn bei diesem Pfund kommen Sie nicht in ein seelisches Minus, Sie kommen nicht in ein Defizit. Sie werden auch in dem Sinn nicht immer die alten Themen, bin ich in einer guten Ehe, wage, vergib der halb, dann vergebe ich auch 3/4, redet der 10 Worte, redet sie 15, kommen wir auf einen Deal, Sie kennen diese komplizierten Kisten, sondern Sie sind in einer ganz anderen Ebene, merken Sie, in einer ganz anderen Ebene. Sie sind nämlich in der Ebene, hey mein Gott, das bist du, das bist du. Und so bist du zu mir. Und das, was du zu mir bist, das ist mein Leben und das will ich in meinem Leben abspiegeln. In meiner horizontalen Ebene, in dem Mandat der Ehe, das ich ganz real lebe und in den Mandaten, die in gleicher Weise von Bündnistreue bestimmt sind. Sie können Ihren ganzen Gemeindeaufbau da reinklatschen, wenn Sie wollen, aber das machen wir jetzt nicht. Ja? Also die Vertikale auf der einen Seite und die Horizontale auf der anderen Seite. Ehe hängt, mein Ehe verstehen, mein Ehe atmen, mein Ehe wahrnehmen hängt ganz, ganz wesentlich neben 1. Mose 1, 2, 3 an der Wahrnehmung, was das in Gott bedeutet und seiner einseitigen Bündnistreue zu mir.